Hallo liebe Zuhörerinnen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf jeden Fail. Ich habe heute wieder einen spannenden Gast bei mir und zwar Peter Lutsch. Herzlich willkommen.
Ja, danke Sascha, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. Tatsächlich ist Peter so, ich würde ihn mal Podcast-Mentor nennen, ja. War einer der ersten Podcaster, die ich wirklich kennengelernt habe. Witzigerweise warst du mal auf Kundenseite. Mhm. Wir haben uns vor Jahren kennengelernt und irgendwie den Kontakt gehalten. Und als wir unseren Podcast angefangen haben, warst du so eine der ersten Personen, mit denen ich gesprochen habe und gefragt habe, Mensch, worauf muss man da eigentlich so achten? Was gibt's da so für Tipps und Tricks? Denn du machst das Ganze ja schon seit einiger Zeit. Und tatsächlich auch, bevor wir in den Podcast reingestartet sind, hast du mir eben so eine kleine Coaching-Session à la Podcast gegeben. Vielleicht gehen wir da gleich nochmal drauf ein. Bevor wir aber einsteigen, möchte ich dich bitten, einmal dich vorzustellen. Wer bist du? Was machst du gerade? Und worüber reden wir heute?
Ja, also Peter Lutsch mein Name. Ich bin 38 Jahre alt, bin Papa von drei wundervollen Kindern und bin sozusagen oftmals so ein bisschen im Fokus für das Thema nebenberufliches Gründen. Da haben wir den Begriff Sidepreneur geprägt hier in Deutschland. Mhm. Da hat mich vielleicht auch der eine oder andere mal gehört. Das ist so mein Leidenschaftsthema, aber ist gar nicht so genau zu sagen, was ich jetzt über die Jahre alles gemacht habe, weil das ist zum gewissen Grad auch ein bisschen opportunistisch und aus Gelegenheiten sich ergeben. Aber das ist so vielleicht zwei wichtige Konstante in meinem Leben. Also einmal die Familie und einmal dieses Thema nebenberufliches Gründen.
Und das, also Sidepreneur bist du ja selber.
Genau, ich bin aktuell auch Sidepreneur. Das stimmt. Ich bin hauptberuflich in einem Healthcare-Startup bei Wellaby tätig und habe da die Rolle des CMOs, also darf mich da auch unternehmerisch durchaus ausleben. Nichtsdestotrotz ist es mir immer wichtig gewesen, das schon seit Schulzeit auch mein eigenes Ding machen zu können aus einfach gestalten zu können, weil ich gar nicht so sehr, würde ich mal von mir behaupten, Geld getrieben bin, aber sehr diesen Wert Freiheit und frei gestalten können sehr hoch priorisiere in meinem Leben und das unternehmerische Handeln, in dem Fall das nebenberufliche Gründen, durchaus immer so darauf sehr stark einzahlt.
Ja, cool. Ja. Über deine Sidepreneur-Erfahrungen, als auch die von vielen anderen Personen, kann man in deinem Podcast Sidepreneur mehr erfahren, unbedingt reinhören. Heute möchte ich mit dir über deinen Werdegang reden und Situationen in deinem Werdegang, wo es mal nicht so lief wie geplant, wo du vielleicht vor einer Mauer standst und einfach nicht durchkamst, nicht drüberkamst, sondern irgendwie einen Weg drumherum finden musstest. Ich kann mir vorstellen, dass als jung gewordener Vater, ich glaube, du warst damals 27 beim ersten Kind in etwa.
Korrekt, ja.
Mit Vollzeitjob und Selbstständigkeit an der Seite durchaus Schwierigkeiten aufkommen können. Was gab es da so für besondere Momente, vielleicht mit einem ersten angefangen, wo du sagst, Mensch, da musste ich erstmal einen Weg finden, mit umzugehen.
Ich glaube, so den ersten wichtigen Punkt, wo ich gesagt habe, wo ich so ein bisschen vielleicht aus diesem der Leichtigkeit des Lebens rausgerissen wurde, war vielleicht bei dem einen oder anderen auch so, war die Schulzeit. Ah. Eher dann aber später, wo ich auf dem Gymnasium war, wo ich sagen kann, ey, da habe ich mich nicht immer ganz leicht getan und da habe ich vielleicht auch andere Themen priorisiert, zum Beispiel unternehmerisch Tätigkeit, in dem Fall mit einer Veranstaltungsagentur, die ich schon mit 17 gegründet habe, aber auch mich nicht sehr leicht getan habe mit unserem Schulsystem und mit dem einen oder anderen Lehrer und da durchaus dann halt auch einfach Schwierigkeiten hatte, überhaupt diesen Weg durchzuziehen. Dazu kam dann auch noch, dass ich relativ früh meine Mutter verloren habe mit 17 Jahren und das dann schon nochmal so ein Wendepunkt auch in meinem Leben war, wo ich sagen würde, das hat irgendwie komischerweise, auch wenn die Situation überhaupt nicht komisch war, aber sehr stark auf dieses unternehmerische Handeln eingezahlt, weil, das kann ich erst so retrospektiv sagen, mir ja das auch ein bisschen bewusst wurde, dass die Zeit, die wir haben, um Themen, um das eigene Leben gestalten zu können, halt auch begrenzt sein kann. Mhm. Und ich gerade in so einem Alter, ich weiß nicht, wie es dir ging mit 16, 17, da hat man ja alles andere im Kopf, aber hat sicherlich nicht so Themen wie Tod unbedingt vor den eigenen Augen.
Hoffentlich nicht, ja.
Und das war so ein Thema, wo ich mich sicherlich auch in dieser Aufgabe des unternehmerischen Handels reingeflüchtet habe, um mich abzulenken, aber sicherlich auch diesen Punkt hatte, wo ich sagen kann, das wertzuschätzen, dass man diese Möglichkeit überhaupt hat und sie auch nutzen sollte, weil man nur begrenzt Zeit hat.
Wie bist du denn damals auf diese unternehmerische Tätigkeit gekommen? Also entstand die einfach oder wie ergab sie sich genau zu diesem Zeitpunkt?
Ja, also ich glaube, irgendwo hat es schon immer in mir geschlummert, weil ich schon immer daran interessiert war, irgendwie einen Flohmarktstand oder irgendwelche Steine zu verkaufen oder was auch immer. Also da, glaube ich, war schon irgendwie so ein bisschen angelegt das Ganze, aber wir hatten das Glück und das sehe ich schon als Glück an, weil das, glaube ich, nicht normal ist in unserem Schulsystem. Ich muss da noch mal kurz, ich möchte gar nicht so sehr das bashen, aber da gab es halt so ein Thema, dass wir einfach so ein Projektarbeit hatten. Und wir durften eine Planfirma gründen und so bin ich auch zu meiner ersten Firma gekommen. Es war eine Veranstaltungsagentur, klingt jetzt hochtragend. Wir haben halt Schüler und später auch Studentenpartys gemacht und das war so der erste Kontaktpunkt zu dem unternehmerischen Handeln und hat dann auch irgendwann zu einer Größenordnung halt in relativ jungen Jahren geführt. Man kann sagen, so wir hatten schon die ersten 10 Mitarbeiter, waren natürlich nicht alle Vollzeit. Aber wenn du halt irgendwie 6-mal im Jahr irgendwie 1.500, 2.000 Leute bewegst zu einer Veranstaltung, dann ist das für dieses Alter, glaube ich, schon mal so ein Projekt, wo du sagen kannst, hey, das ist schon eine ausgewachsene Firma in jungen Jahren.
Ja, total. Das ist beeindruckend. Also auch meine erste Firma damals war eine Veranstaltungsfirma. Ohne feste Angestellte, aber das ist schon ein Ausmaß, wo du tatsächlich einige Dinge bewegst. Was mich gerade gedanklich zum Stolpern gebracht hat, ist, dass du so ausführlich von der Schule berichtet hast. Denn das ist wirklich interessant. Hier sitzen immer wieder gestandene Unternehmerinnen, Menschen, die wirklich in der Arbeitswelt angekommen sind, die aber natürlich berichten, wie die Zeit in der Schule sie beeinflusst hat. Dass es da Personen gab, Momente gab, die einen bis heute noch prägen oder geprägt haben, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Du hast jetzt eben beschrieben, was ist dass du sozusagen in der Schule nicht so ganz angekommen bist. Was war genau das Thema bei dir damals in der Schule?
Auch da würde ich sagen, so retroperspektiv, wenn ich darauf schaue, ist es sicherlich dieses Freiheitsthema gewesen. Einfach vorgegeben zu bekommen, für was man sich zu interessieren hat und worauf man seine Schwerpunkte legen muss. Zum Beispiel das Thema Lesen. Ich habe mich immer mit allen möglichen Mitteln darum gedrückt, irgendwelche Literatur zu lesen und habe dann aber erst danach, während ich studiert habe, zum Beispiel festgestellt, dass es super viele Themen gibt, die mich super interessieren, aber wo ich gar nicht den Zugang hatte, weil ich gar nicht frei entscheiden konnte, was möchte ich jetzt lesen. So, es ist halt nicht interessensbasiert, sondern es ist halt vorgegeben und da musst du dich irgendwie eingliedern. Und ich glaube, ich tue mich einfach schwer damit, mich irgendwie einzugliedern und nicht frei entscheiden zu können, was ich machen möchte. Und das war ja, glaube ich, so ein Punkt, der mich dann schon geprägt hat, wo man dann halt auch vielleicht unschöne Situationen, und die kennst du halt sicherlich auch, das kenne ich aus eurem Podcast auch, wo du erzählt hast, dass dir dann Lehrer sagen, okay, du bist dafür nicht geeignet, du solltest lieber irgendwie Arbeit machen, die deinem Intellekt entsprechen oder ähnlichem. Und das finde ich halt super schwierig. Und damit habe ich mich, glaube ich, einfach grundsätzlich schwer getan, weil das dann auch wiederum im Studium nicht so war. Weil man dann bewusst sich entscheiden kann, was möchte man eigentlich sich als Fach aussuchen, wofür interessiert man sich und dann auch seine Schwerpunkte setzen konnte zumindest. Ja. Ich bin noch Diplomstudent, das heißt, ich konnte noch relativ frei entscheiden, was ich damals machen wollte, ja.
Ja, schön, genau. Und was mich immer wieder in der Schule zum Beispiel inspiriert, ist, dass, also inspiriert in abschreckender Form, dass natürlich Fehler die ganze Zeit abtrainiert werden. Also macht einen Fehler und es wird bestraft, macht einen Fehler, es wird bestraft mit schlechten Noten etc. Und da eben nicht dieser Integrationsprozess stattfindet oder, was noch schöner wäre, wie du es gerade beschrieben hast, selbstbestimmtes Lernen, dass das Individuum sogar mit bestimmen und gestalten kann, womit es sich gerade beschäftigt.
Das Stärken werden halt nicht so oft gestärkt, leider.
Leider nicht.
Ja.
Anderes Thema, wie ging es bei dir weiter? Du hattest quasi die Schule abgeschlossen, du hast deine erste Firma gehabt. Was war so ein nächster Punkt, wo etwas nicht lief wie geplant?
Also ich hatte die Firma relativ lang, diese Veranstaltungsagentur, bis zum Vordiplom. Und da musste ich mir, glaube ich, auch in dieser Rolle eingestehen, dass vielleicht der Fokus dann auch irgendwo mal wieder zurück auf mein Studium gerichtet sein musste. Ich bin von Haus aus eigentlich Politikwissenschaftler. Auch wenn ich damit heute nur noch begrenzt was zu tun habe, interessiert natürlich schon, aber jetzt nicht fachlich. Und das war so auch so ein Punkt, wenn du dann so die erste Firma in dem Fall bewusst abgeben musstest, damit du dich halt auf andere Themen konzentrierst, dann war, ist das schon auch so ein bisschen ein Loch gewesen, glaube ich, so einfach zu sagen, jetzt muss ich mich irgendwie anders definieren. Jetzt bin ich einfach erstmal nur Student. Das hat zwar nicht lange angehalten, weil ich die Füße nicht still halten konnte und dann in den Social-Media-Bereich eingestiegen bin, als 2008, als Facebook nach Deutschland gekommen ist, relativ früh habe ich da so erkannt, dass es da einfach Opportunitäten gibt, auch in Beratung von Unternehmen, und dann so diese eher diesen Freelance-Weg gegangen bin erstmal und mich dann wieder irgendwie auch neben dem Studium ja ausleben konnte.
Ja.
Aber es ist trotzdem so ein Punkt, man muss sich halt dann irgendwie schon auch wieder neu erfinden, und das ist ganz oft bei mir so gewesen, auch später im Arbeitsleben, dass ich mich nach einer gewissen Zeit auch irgendwie den Drang habe, mich neu zu erfinden und neue Sachen auszuprobieren.
Und haben bis zu diesem Punkt das Thema Fehler und der Umgang damit für dich schon eine Rolle gespielt? Also gerade als junger Mensch, wenn man so eine Firma gründet, kann ich mir zumindest vorstellen, und meine Erfahrung war, da geht ganz schön viel schief. Ich hatte damals keine Ahnung, was ich so tue, und sehe noch heute, dass ich manchmal mich erwische, dabei zurückzudenken, oh, das habe ich da gelernt. Gab es das für dich auch zu der Zeit?
Also ich glaube, ich habe mehr Fehler gemacht als Dinge gut gemacht, aber aus den Fehlern sind halt viele Erkenntnisse entstanden, die mich dann halt unternehmerisch weitergebracht haben. Man kann halt so sagen, ich kann mich an so zwei Momente erinnern. Der erste Moment ist, ich habe eine Kapitalgesellschaft gegründet, ohne irgendeine Ahnung zu haben von Bilanzierung. Ich stand am Ende des Jahres und musste eine Bilanz erstellen, ja, und hatte natürlich in der Schule, auf dem Gymnasium lernt man keine Bilanzen zu erstellen. Ne?
Nee. Das hast du selber dann gemacht, also ohne Steuerberater?
Oder? Ich hatte dann das Glück, dass ich eine Großtante hatte, die Buchhalterin war,
ja,
und die mir das Ganze erklärt hat und das mit mir durchgegangen ist. Aber so, man macht sich ja aus seiner Naivität, wenn man gründet, ja auch nicht über solche Dinge oftmals Gedanken in jungen Jahren. Mhm. Vielleicht ist es auch gut. Ich habe das mal in einem Podcast gehört, wo der Podcast-Host das so beschrieben hat, dass Unternehmertum ja eigentlich der Moment ist, wenn du sinnbildlich aus dem Flugzeug springst und während des Fallens deinen Fallschirm zusammenbaust. So fühlt sich das an in vielen Fällen.
Ja.
Und so würde ich das auch damals so ein bisschen rein interpretieren. Und dann sicherlich auch so Momente, wo du dann gedacht hast, oh, das läuft ja so super bei uns in der mittelgroßen Kleinstadt bis mittelgroßen Stadt mit den Events. Jetzt gehen wir doch mal in die große Stadt nach München und dann machen wir das einfach 10-mal so groß.
Mhm.
Und dann kamen da 5 Leute am Abend und du hast den ganzen Jahresumsatz investiert für diese Veranstaltung, und das Geld war weg.
Autsch.
Also solche Momente gab es sicherlich, aber die haben dich dann halt auch irgendwie schon weitergebracht, weil du einfach viele Dinge auch einfach gelernt hast, über die Zeit besser einzuschätzen,
ja,
und daraus aus deinen Schlüssen zu ziehen.
Ja, es gab in einer der letzten Podcast-Folgen diesen schönen Satz eines Gastes, der sagte, eigentlich sehe ich diese Sachen, die schieflaufen, nicht als Fehler, sondern halt als einen Moment des Scheiterns, der aber in the long run, also mit Blick aufs Ganze, nur zu dem Erfolg beigetragen hat. Denn natürlich habe ich daraus gelernt, Situationen besser einzuschätzen etc. Allerdings fühlt man das, wenn man sich in der Situation befindet, natürlich anders. In dem Moment, wo das passiert und man in diesem Veranstaltungsraum steht und da 5 Leute sind,
ja,
fällt es einem schwer zu sagen, daraus werde ich in 2 Wochen was gelernt haben. Gab es so Momente, wo du, die dir vielleicht noch besonders im Bewusstsein sind, wo du damit umgehen musstest, mit diesen Fehlern?
Also ich glaube, vorneweg, dieses Rauszoomen ist in den Situationen super schwer. Also,
ja,
weil diese Situation ja grundsätzlich erstmal alles in dem Moment für einen bedeutet. Also man kann das auch nur zum gewissen Grade, und das kann ich auch heutzutage nicht abstellen. Ne? Wenn du halt so einen Misserfolg hast, wo du vielleicht auch super viel Herzblut reingesteckt hast, wo du denkst, auch vieles richtig gemacht zu haben, sich dann einzugestehen und zu reflektieren in dem Moment ist super schwierig. Da braucht es wahrscheinlich auch so ein bisschen den Abstand einfach, um das dann auch,
ja,
zu können. Also vielleicht so, wenn wir noch einen Sprung machen auf später, wo wir die Sidepreneur-Plattform gegründet haben.
Ja.
Und dann reitest du gefühlt, also bei uns war das ganz konkret der Fall, wir haben diese Plattform eigentlich mal als Blog und Podcast gegründet, hatten eigentlich kein Geschäftsmodell. Dann habe ich durch Zufall einen Inkubator in München gefunden, der sich auf diese Medien-Startups konzentriert hat. Und dann haben wir da ein Geschäftsmodell entwickelt. Und es ist halt vieles super gut aufgegangen. Und du hattest den richtigen Zeitpunkt mit dem Podcasting vor 7 Jahren noch,
ja,
wo du ja auch weit vor dem Markt warst und viele Dinge sind halt gut aufgegangen und du dachtest halt, es funktioniert jetzt alles und wir haben Mitarbeiter eingestellt und wir haben gesagt, jetzt der nächste Schritt nach den Medien, nach der normalen Vermarktung sind jetzt Events und wir machen eine große Konferenz etc. Ja, und dann hast du das halt alles eingetütet, das hast die ganzen Investitionen getätigt und dann kommt halt sowas wie Corona und du kannst keine Events mehr machen. Mhm. Und du hast dir aber auch keine Gedanken darüber gemacht, wie eigentlich dein Geschäftsmodell sonst aussehen kann. Und plötzlich hast du irgendwie ein paar Leute auf der Payroll und du bist ja auch zum gewissen Grad natürlich, fühlst du dich für die verantwortlich. Also so ging es zumindest mir.
Klar.
Und dann hast du halt eine Situation, die du nur zum Teil beeinflussen kannst und wo du vielleicht viel Anstrengung noch reinsteckst, um ja für die Leute sorgen zu können, in dem Fall in ihren Jobs, und dann dir aber einen Zeitpunkt eingestehen musst, das geht halt einfach nicht weiter, weil du kannst auch nicht nur von Luft und Liebe leben und musst dann einen Cut stehen und diese Menschen entlassen, die dir auch ans Herz gewachsen sind und mit dir durch so eine intensive Zeit gegangen sind. Und denen dann einfach zu sagen, es funktioniert jetzt halt nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Und das war schon ein super schwieriger Moment. Und dann zu sagen, okay.
Kannst du das nochmal beschreiben? Also was genau war für dich schwierig? Was hast du da, wie hast du das erlebt? Und wie war dieser Prozess der Erkenntnis? Okay, es läuft jetzt anders. Wie gehe ich damit um? Wer bin ich in dieser Situation?
Man hätte es fairerweise vielleicht auch in dem Fall schon früher diese Erkenntnis haben wollen, aber man wollte sie halt nicht haben, weil du halt natürlich, du bist in der unterschiedlichen Rollen drin, ja. Du hast ja sicherlich die Rolle des Chefs, aber wenn du mit Menschen in so einem jungen Startup zusammenarbeitest, ist es ja auch in gewisser Weise auch freundschaftlich in vielen Fällen. Also du kannst es gar nicht so stark teilen, weil du super viel am Tag, Zeit am Tag auch mit denen verbringst. Und auch sehr intensive Zeit verbringst. Mhm. Und die wachsen dir natürlich auch super ins Herz. Ne? Und dann dazu einen Cut zu setzen und sagen, hey, das sind unterschiedliche Rollen und das hat jetzt gar nichts mit uns persönlich zu tun, aber das funktioniert halt einfach nicht, so wie wir es uns vorgestellt haben, das ist super schwer. Mhm. Und da fühlt man sich auch schlecht.
Ja.
Und dann dieses Gespräch zu suchen, ich kann mich erinnern, ich habe da fast eine Woche lang nicht geschlafen, bevor ich diese Gespräche machen musste, ne? Ich habe auch viele Dinge versucht gehabt in dem Moment. Ich habe ein halbes Jahr auf mein eigenes Gehalt verzichtet und habe gefreelanced, um die Firma quer zu finanzieren. Mag mich jetzt gar nicht da irgendwie als etwas Besonderes rausstellen, aber das zeigt halt nicht nur, also mir war das nicht unangenehm, dieses Gespräch zu führen, weil das hätte ich schon gemacht. Aber es ist natürlich nicht nur das persönliche Scheitern, sondern auch das zwischenmenschliche Scheitern, was da super wehtut einfach in dem Moment. Nicht nur, dass du dir eingestellt stehen musst, dass deine Pläne nicht aufgehen, sondern mit deinen Plänen beeinflusst du auch andere Menschen.
Ja.
So, und auch da, jetzt wenn mit ein bisschen Abstand, kann man halt sagen, okay, hätte man in der Situation ein bisschen rausgezoomt und vielleicht auch frühzeitig das Gespräch mit den Leuten gesucht, dann hätte man vielleicht auch festgestellt, dass das gar nicht so intensiv sein muss, wie du das vielleicht gedacht hast. Mhm. Weil mit vielen dieser Personen bin ich auch heutzutage noch befreundet. Mit denen, ich arbeite sogar zum Teil wieder mit denen zusammen, in einer Konstellation, aber das ist super schwer. Also ich kann mich an keine Situation erinnern in meinem beruflichen Kontext, die so schwer war wie diese Situation.
Ja. Bist du da alleine damals durch oder gab es da bestimmte Ressourcen, Menschen, Themen, die dir geholfen haben, da einen Umgang mitzufinden?
Also ich hatte eine Mitgründerin zu dem Zeitpunkt bei Sidepreneur. Mit der habe ich mich natürlich sehr intensiv ausgetauscht und das hilft auch, wenn du einen Sparringspartner hast, mit dem du zumindest drüber reden kannst, weil wenn du darüber sprichst, dann ist es schon mal ausgesprochen. Mhm. Und dann kannst du dir vielleicht auch gemeinsam ein bisschen überlegen, wie du da weiter vorgehst. Das hilft mir aber nur zum Teil, weil ich einfach auch viele Dinge mit mir selber ausmache. Bei mir war es so, würde ich sagen, der Sport vor allem, der mir da aus dieser Situation rausgeholfen hat, wo ich dann zu dem Zeitpunkt sehr viel Ausdauersport zum Beispiel gemacht habe, um einfach den Kopf frei zu kriegen. Heute würde ich sagen, ich hätte mal, und das ist ja auch gar nicht so lange her, aber heute mache ich das gezielter, dass ich auch mit Menschen spreche, die in so einer Situation dann schon zum Waren und auch andere Perspektiven zuzulassen und sich da auch offener, verletzlicher zu zeigen in dem Bereich, weil das war damals nur bedingt für mich möglich, weil dieses Scheitern so immens war für mich.
Mhm. Ja, danke schön fürs Teilen. Du hast einen Aspekt geteilt, den ich gerne nochmal aufgreifen möchte. Als du sagtest, wahrscheinlich hätte man schon vorher sehen können oder früher agieren können. Und das bringt mich zu der Frage, glaubst du, man kann aus den Erfahrungen anderer lernen? Hast du das an anderen Stellen, ist jetzt, also ich frage mich immer wieder, wenn ich in Situationen komme, wo ich denke, Mist, eigentlich hätte ich das schon früher merken können. Das hat mir schon mal jemand gesagt, Sascha, guck mal da. Ich war einfach nicht bereit, es zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich es nicht sehen wollte, ob ich es nicht sehen konnte. Auf jeden Fall habe ich nicht entsprechend dieses Wissen, was mir da vielleicht jemand gesagt hat, was ich selber vielleicht sogar schon wahrgenommen habe, handeln können. Sondern ich musste irgendwie noch durch diesen Reifungsprozess des Eingestehens, des Schlechtfühlens bis hin zur Ressource, ich agiere jetzt, erstmal hindurchwandern. War das so ein Moment, wo du sagst, naja, eigentlich hätte man das wirklich vorher schon sehen können, oder musste diese Erfahrung einfach einmal selber gemacht werden?
Ich glaube, in dem Fall war es, also in diesem konkreten Fall war es ja nur zum bedingten Grade vorhersehbar, weil keiner wusste, wie diese Situation, klar, die außen auf uns zugetragen wurde, sich dann auch gestaltet. Ich glaube schon, dass man Aspekte aus den Erfahrungen anderer nehmen kann, um sich eine bessere Einschätzung selbst bilden zu können. Ich glaube aber nicht, dass irgendein Konzept 1:1 adaptierbar ist. Operativ ja. Also wenn du jetzt natürlich weißt,
so einen technischen Details, ja, wie ich eine Bilanz aufsetze.
Wenn ich jetzt halt einen Webshop habe und ich, keine Ahnung, fällt mir jetzt nichts Blödes ein, betreibe keine Suchmaschinenoptimierung, ich habe keinen Traffic drauf, dann werde ich auch nichts verkaufen, zum Beispiel.
Ja.
Aber nur weil jemand anders eine ähnliche Situation durchlebt hat, heißt es nicht, dass die auch adaptierbar ist auf mein Leben. Sondern da kann es in dem soften Bereich halt so viele Unterschiede noch geben, die vielleicht durch die Hard Facts, die ähnlich erscheinen, gar nicht so auf meine Situation anwendbar sind, weil ich auch ein anderer Mensch bin als die Person, die das durchlebt hat.
Ja.
Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass es wichtige Punkte gibt aus Erfahrungen, und deswegen glaube ich, ist es auch so wertvoll, zum Beispiel eine Mentorenbeziehung zu haben zu anderen Personen, dass man sich einfach diese Denkanstöße holt, die diese Personen einem geben können, und dann zu überlegen, wie kann ich das auf meine Situation adaptieren, weil zu diesen Denkanstößen würde es sonst vielleicht gar nicht kommen.
Hast du Mentorinnen, die dich begleiten?
Ich habe nicht den einen Mentor, aber ich habe in verschiedenen Bereichen immer wieder Leute aus meinem Netzwerk, die unternehmerisch auch zum großen Teil tätig sind, mit denen ich mich halt zu unterschiedlichen Aspekten der unternehmerischen Reise austausche, ja.
Hast du einen Aspekt noch in Erinnerung, der dich an einer Stelle vielleicht mal wirklich weitergebracht hat, wo du sagst, Mensch, da denke ich irgendwie noch heute dran, oder inzwischen verwende ich ähnliche Worte, um anderen mal einen Ratschlag mitzugeben, wenn sie mich fragen?
Also ich glaube, was ich sehr stark durch Sparring mit anderen gelernt habe, ist nochmal das Thema Führung. Weil es gerade für mich super schwer war, ich arbeite super gerne operativ an Themen mit, zum Beispiel. Man muss aber irgendwie dann auch seine Rolle kennen im Unternehmenskontext. Und nur weil es dir selber super viel Spaß macht, zum Beispiel an Themen zu arbeiten, heißt es nicht, dass es sinnvoll ist, dran zu arbeiten. Und dass es vielleicht sogar nachteilig ist für deine Mitarbeiter, wenn du dich da einmischst, ne? Und das war so ein Thema zum Beispiel, wo ich mich dann ausgetauscht habe, warum wird das vielleicht negativ wahrgenommen, warum läuft das nicht so gut? Hast du da eine Idee, wie hast du damit agiert? Ne? Und das waren so Themen, nochmal anders zu überlegen, einfach wie Führung für mich auch definiert ist. Und zum Beispiel dieses, für mich, ich habe dann irgendwann auch das ganz stark für mich adaptiertes Fragen in der Führungsrolle. Wie würdest du das lösen? Und da ist es wirklich schwer für mich gewesen, die Füße stillzuhalten und keine Lösung vorzugeben, zum Beispiel, weil man natürlich immer eine gute Lösung für sich selbst zieht, aber das heißt ja nicht, dass es die beste Lösung für das Thema ist.
Absolut, ja. Schön. Ja, da hilft dieser Austausch mit Menschen, die diese Erfahrung schon haben, sammeln dürfen. Ein Aspekt, auf den ich gerne noch mit dir eingehen möchte, der mich persönlich sehr interessiert, ist, wie du diese verschiedenen Rollen, die du ja innehast, also selbstständig, Angestellter, natürlich du als Individuum, aber dann noch die Rolle Vater, Ehemann. Wie bekommst du das alles unter eine Haube? Und was sind da auch so an Themen, die einfach immer wieder schiefgegangen sind oder mit denen du dich auseinandersetzt, wo du sagst, das bedarf einfach einer Auseinandersetzung über Zeit, um diesen verschiedenen Rollen gerecht zu werden? Gibt es diese Auseinandersetzung?
Die gibt es eigentlich ständig, weil unterschiedliche Phasen, auch wenn wir es jetzt mal aus der unternehmerischen Perspektive denken, auch unterschiedliche Auswirkungen auf privates Umfeld haben oder auf das Angestelltenverhältnis in dem Fall und andersrum auch, ne? Also ich habe halt gelernt mit der Zeit, also dein Zeitmanagement ist ein wichtiger Punkt. Das musst du perfekt machen, aber das ist dein Werkzeugkasten, der einfach sitzen muss, ne? Also gutes Zeitmanagement ist das A und O, aber der eigentlich wichtige Punkt ist die Priorisierung. Menschen tendieren, glaube ich, sehr stark zur Ungeduld. Das heißt, wir überschätzen total, was wir in einer Woche schaffen, aber unterschätzen total, was wir schaffen, wenn wir kontinuierlich an einem Thema arbeiten und das vielleicht über ein Jahr. Und sich das bewusst zu machen, erstmal, dass zum Beispiel nebenberufliches Gründen in dem Fall ein Marathon ist und kein Sprint, hilft auch bei der Priorisierung dann wiederum. Für viele nebenberufliche Gründerinnen ist es eben auch, hat dieser Aspekt des Gründens auch einen großen Spaßfaktor, aber man darf es trotzdem nicht unterschätzen, das zieht Energie. Das ist trotzdem eine Anstrengung, auch wenn es dir Spaß macht und wenn es vielleicht auch in vielen Bereichen so das Gefühl eines Hobbys hat, auch wenn es durchaus nicht den Charakter eines Hobbys hat, ne? Aber so vom Gefühl her, es macht halt einfach Spaß und du möchtest viel Zeit reinbringen. Und dann zu sagen, zu priorisieren, zu sagen, ich möchte jetzt aber diese Zeit zum Beispiel für die Familie haben und das mache ich auch ganz bewusst, weil es mir wichtig ist. Und dafür dauert dann halt das Projekt länger. Oder ich muss mich dafür entscheiden, gerade ich habe eine super stressige Zeit im Angestelltenverhältnis, ja. Und ich kann jetzt nicht jeden Abend dann noch 3 Stunden an meiner nebenberuflichen Gründung arbeiten, weil sonst kann ich vielleicht für eine kurze Zeit beides aufrechterhalten, aber dann crasht alles und dann läuft da gar nichts mehr. Und da ist
Hat die
halt.
Erfahrung gezeigt oder sagt dir dein Gefühl und du tarierst es vorher aus?
Hat auch zum Teil die Erfahrung gezeigt, wo man echt sagen muss, dann war es halt kurz vor knapp sozusagen, wo du weißt, okay, wenn ich jetzt nochmal irgendwie 2, 3 Wochen und so weitermacht, dann geht erstmal gar nichts mehr. Ich habe Gott sei Dank oftmals gerade noch diesen Moment abgepasst. Das war super schwierig, gerade auch in dieser Corona-Phase, auch wenn man es nicht mehr hören kann. Aber kann man sich vielleicht vorstellen, du hast einen Angestelltenjob, du versuchst deine Firma irgendwie am Laufen zu halten, dass die nicht pleite geht und dann hast du Kinder im Homeschooling, weil es keine Schule mehr gibt, ne? Und das bringt einen weit über die Grenzen. Und da dann irgendwann sich einzugestehen und zu sagen, zum Beispiel, es geht jetzt einfach nicht mehr so weiter unternehmerisch. Ich muss da jetzt einen Cut machen. Ich muss da meine Konsequenzen rausziehen und das zumindest für den Moment mal pausieren in irgendeiner Form, um dann wieder gestärkt loslegen zu können. Das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung. Und ich habe halt mit der Zeit gelernt, dass halt vieles auch mit bei mir persönlich mit Flow zu tun hat. Dass man auch diese Zeiten halt einfach mitnehmen muss. Wenn man merkt, jetzt geht es zum Beispiel, jetzt habe ich gerade ein hohes Energielevel und ich kann jetzt diese Zeit zum Beispiel neben meinem Hauptjob auch noch unternehmerisch nutzen, weil es mir einfach super viel Spaß macht, aber weil ich auch mich dazu bereit fühle gerade, dann nehme ich diese Phase an. Aber andersrum, sich auch einzugestehen, wenn es mal nicht so geht, dass ich zurückschraube aktiv. Und dadurch, dass es eben so eine Dreiecksbeziehung ist, Privatleben, Job und Gründung, ist es eben auch eine gesteigerte Komplexität. Definitiv. Und ich ehrlicherweise hat es auch mehr mit Nein sagen zu tun, als mit Ja sagen zu tun, weil wenn du halt viele Möglichkeiten siehst und dir auch viele Dinge Spaß machen, dann sagst du vielleicht auch lieber zu vielen Dingen ja, ne? Und da ist es viel schwieriger, Nein zu sagen und zu sagen, ich lasse das jetzt und mach das nicht, als andersrum. Und ja, es ist super schwere Hausaufgaben, die man kontinuierlich machen muss. Das
Absolut.
hört auch nicht auf.
Es wird eher mehr. Jetzt redest du ja regelmäßig mit Sidepreneurs, also Männern und Frauen, die nebenberuflich tätig sind. Sind dir über diese Zeit der vielen Gespräche, die du geführt hast, Fehler dieser Person aufgefallen, die immer wiederkehrend sind, so Sachen, die einfach immer wieder schieflaufen, oder wo viele dieser Personen sagen, boah, damit musste ich mich irgendwie auseinandersetzen?
Also Zeitmanagement hatten wir, Priorisierung hatten wir, Kommunikation ist ein ganz wichtiger Punkt noch. Nur wenn ich darüber kommuniziere, was ich eigentlich vorhabe, gebe ich anderen Menschen auch die Chance, darauf reagieren zu können. Kontext zum Beispiel, Arbeitgeber. Die Transparenz zu haben, zu sagen, hey, was habe ich eigentlich vor? Jetzt ist es so, wir haben ja so eine Umfrage gemacht, mal 2020, dass sogar 40% der nebenberuflichen Gründer und Gründerinnen langfristig nebenberuflich bleiben wollen. Mhm. Aber der Arbeitgeber weiß das ja gar nicht. Mhm. Also der weiß nicht, mit welcher Intention gründe ich zum Beispiel. Kann ich da vielleicht auch Ängste nehmen? Ne? Das wäre ein Aspekt der Kommunikation. Kommunikation aber auch in dem privaten Bereich. Wenn ich meiner Familie und meinen Freunden, meinem nahen Umfeld nicht erkläre, warum ich mich nach der Arbeit hinsetze und wieder arbeite, wie sollen die das verstehen? Also die sehen ja nur, sie müssen auf dich verzichten. Mhm. Und da ist es nur fair genug zu sagen, warum müsst ihr auf mich verzichten? Warum ist mir das jetzt so wichtig? Damit da auch ein gewisses Verständnis da ist. Und fairerweise, bei mir jetzt persönlich ist es auch so, ich habe für mich diese Priorisierung auch gesetzt. Ich mache nicht so viele Dinge. Also es klingt jetzt nach vielen Dingen, aber ich schaue so gut wie kein Fernsehen. Ich treffe mich auch nur mit engen Freunden und nutze die Zeit, die ich habe, halt ganz bewusst für meine Themen, weil es mir eben wichtig ist. Und da sind wir halt wieder bei diesem Nein-Sagen, ne? Also der Tag hat 24 Stunden, wir können so gut optimieren alles, wie wir es uns irgendwie vorstellen, aber es wird trotzdem nicht alles reinpassen. Das heißt, ja, in irgendeinem Bereich musst du Abstriche machen, aber das musst du dir dann halt auch bewusst machen und das dann auch für dich entscheiden.
Und durch das Nein sage ich ja zu ganz vielen Sachen ja.
Definitiv, ja.
Jetzt sind wir schon am Ende des Podcasts angekommen. Dankeschön für die Erfahrungen und Einblicke, die du geteilt hast. Hast du abschließend noch einen Funny Fail? Irgendwas, wo mal was schiefgegangen ist, wo du heute eigentlich nur drüber lachen kannst? Sei es jetzt in deinem beruflichen Kontext oder dann mit deiner Selbstständigkeit.
Also ich kann über die meisten Fehler inzwischen lachen. Mal abgesehen von dem, wie gesagt, dem letzten Fail, der mir auch emotional so nahe gegangen ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich nachts aufwache und mir dann Gedanken mache, was in meiner Schulzeit falsch gelaufen ist und mich das noch so verfolgt. Deswegen würde ich sagen, ich kann schon vieles mit Humor nehmen inzwischen und ich begegne vielem auch mit Humor. Aber also du hast es ja gesagt, ich mache ja schon ein paar Jahre Podcasting und habe da auch 3 Formate inzwischen, die ich regelmäßig bespiele. Und mir ist es erst vor 2 Monaten wieder passiert, dass ich eine Podcast-Aufnahme hatte und einfach nicht den Aufnahme-Button gedrückt habe.
Geil.
Und dann führst du halt 1,5 Stunden Gespräch und nachher musst du der Person, mit der du gesprochen hast, sagen, hey, sorry, ich habe aus irgendeinem Grund bei der 400. Episode, die ich gemacht habe, jetzt vergessen, diesen Aufnahme-Button zu drücken.
Kann man sich ausdenken.
Das musst du irgendwie, da musst du irgendwie drauf klarkommen.
Ja. Wahnsinn, ne?
Die Person hat es Gott sei Dank auch mit Humor genommen, daher, wir haben das Gespräch dann nochmal geführt, war auch alles gut, aber es ist natürlich, wenn du das schon so oft gemacht hast und dir dann denkst, wie kann sowas passieren, aber es passiert halt auch.
Absolut, das gehört dazu. Und dementsprechend geht die nächste Folge wieder weiter und da drückst du auf den Knopf. Deswegen danke, dass du da warst, Peter. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, dass du da sein durfte.
Liebe Zuhörerinnen, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Folgt uns gerne hier auf Spotify und wir freuen uns auf die nächste Folge.